Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur, live auf Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Vera Lenz. Die Themen dieser Ausgabe: digitaler Sozialismus oder was könnte die moderne Technik, also auch das Internet, alles ermöglichen, wenn die Verhältnisse nicht so ungerecht wären. Wir reden darüber mit dem Journalisten und Schriftsteller Dietmar Dath. Gerade ist sein aktuelles Buch Maschinenwinter erschienen. Quo vadis Computerspiele? Darüber wurde in Berlin im Rahmen der deutschen Games-Tage diskutiert. Was dabei herausgekommen ist, verrät uns der Spieleentwickler Stefan Reichert. Man nennt ihn das Urviech der Branche, den Beelzebub des IT-Geschäfts, der Konzernmanager von Microsoft, Steve Ballmer. Über ihn heute unser Porträt. Am Ende der Sendung gibt es wieder, wie immer, das Blockspiel der Woche und natürlich auch heute, wie immer, Musik aus dem Netz, heute ausgewählt von Martin Riesel. Der ist hier bei mir im Studio. Ja, welches Thema haben wir heute, Martin?
Ja, Vera, bei mir geht es heute um eine ziemlich beachtliche Musikplattform des Schweizer Rundfunks auf mx3.ch. Da sind inzwischen über 8000 Bands des Landes registriert, darunter auch Pascal Gamboni, das ist ein Rockmusiker aus Graubünden. Und den hören wir erstmal mit seinem Song Cadrega, später dann mehr zu mx3.ch.
Hey, soon on the tuba!
Yeah!
Visionen, dass die Entwicklung der Technik die Verhältnisse gerechter macht und dass sich gerade durch moderne Medien die Massen an Entscheidungsprozessen beteiligen können, wurden schon des Öfteren formuliert. Am populärsten ist sicher die von Bertolt Brecht, der bezüglich des Rundfunks dafür plädiert hat, aus einem Distributionsapparat einen Kommunikationsapparat zu machen, über den dann alle hin und her kommunizieren können. Hoffnungen auf Demokratisierung haben sich auch mit dem Internet verknüpft. Schließlich gibt es endlich eine wesentlich freiere Verfügbarkeit über Wissen und alle können an der Kommunikation im Netz teilhaben, sodass auch die Stimmen der Massen gehört werden können. Inzwischen ist jedoch Ernüchterung eingetreten. Zwar hat sich viel geändert mit dem Internet, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Verteilungsverhältnisse sind jedoch gleich geblieben. Auch im Netz dominieren etwa große Konzerne wie zum Beispiel Google. Diesen Zustand beschreibt der Journalist und Schriftsteller Dietmar Dath, viele Jahre lang auch Feuilleton-Chefredakteur Feuilleton-Redakteur der FAZ. Diesen Zustand beschreibt er als Maschinenwinter. Das heißt, die Maschinen können keine Früchte hervorbringen wie schlafende Pflanzen im Winter. Gerade ist im Surkamp Verlag seine Streitschrift Maschinenwinter erschienen und er ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Tag, Herr Dart.
Hallo, guten Tag.
Maschinenwinter, was meinen Sie genau damit?
Naja, ich meine damit im Winter früher, als der Mensch noch keine Maschinen hatte, da war es irgendwie, sah es schlecht aus mit den Erdbeeren. Und auch an die Wasserstelle, wenn sie zugefroren ist, kann man sich lange stellen, wenn man irgendwas jagen will, da kommt dann nichts. Nun sind die Maschinen ja dafür da, dass man überwintern kann, dass man sozusagen Vorräte schaffen kann, dass man neue Verkehrsformen entwickeln kann, dass man Vertriebswege zustande kriegt, die Sachen, die irgendwo nicht wachsen, dahin bringen. Das Blöde ist nur, dass sozusagen eine andere Art Winter eingekehrt ist, nämlich die, die aus den Verhältnissen selber kommt, die die Menschen geschaffen haben. Also wenn beispielsweise irgendwelche Leute in Amerika Leuten Hypotheken verkaufen für Häuser, die sie sowieso nie bezahlen können und dann in einem Takt von einem halben Jahr auf einmal hier die Milch teurer wird und ganze Banken wanken und irgendwelche Leute mit Laptops und Handys sich gegenseitig entlassen im 40. Stock, dann ist das ja so eine ziemliche Erntekatastrophe. Und ich frage mich, ob das sein muss. Ich finde nicht.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch von Lebenserleichterung durch Technik ist nicht mehr viel zu merken. Aber ist es nicht auch ein bisschen übertrieben? Denn tendenziell betrachtet mal über die Jahrhunderte gesehen, geht es uns doch durch den wissenschaftlichen Fortschritt schon besser.
Aber natürlich, deswegen bin ich ja dafür, dass es uns noch viel besser gehen sollte damit. Also nicht mehr viel zu merken heißt ja so Sachen wie, man fragt sich halt, warum, wenn man zum Beispiel die kommunale Verwaltung von Nordfriesland von 25 Einzelverwaltungen auf eine umstellen könnte, warum das nicht passiert. Nicht mehr viel zu merken heißt dann, es passiert nicht. Warum passiert es nicht? Weil man sich dann fragen muss, was man mit den 24 Leuten macht, solange man noch ein lohnarbeitsgestütztes Wirtschaftssystem hat.
Warum überlegt man sich denn aus Ihrer Sicht nicht, was man mit diesen 24 Leuten Sinnvolles anstellen könnte?
Naja, es ist ja keine Frage der reinen Überlegung. Man kann sich ja viel ausdenken, aber irgendjemand muss es bezahlen. Also es gibt ja diese Leute, die dann sagen, okay, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Das ist natürlich eine tolle Idee, hängt aber davon ab, ob diejenigen, die sozusagen mehr erwirtschaften, als sie bezahlt kriegen, da dann mitspielen. Also die lohnabhängigen treuen Seelen und die freiberuflichen treuen Seelen. Andererseits, da sie auch sonst für jeden Militäreinsatz und jeden kirchlichen Ethikrat und sowas und solchen Schnokus zahlen, warum nicht? Aber das muss eben diskutiert und dann durchgesetzt werden. Also es ist ja keine Frage nur von, welche Ideen im Raum stehen. Die Ideen stehen ja im Raum.
Es scheitert an den Machtverhältnissen.
Ja, würde ich schon sagen. Die sind halt so, also das kann man eben auch sehen. Es gibt immer dieses begeisterte Beispiel, was Leute, die so die sogenannte digitale Bohème vertreten, immer erzählen. Da gibt es so eine Website, die heißt Innocentive.com. Da können Pharmafirmen ihre Probleme, ihre wissenschaftlichen Probleme reinstellen und dann gibt es ein paar hundert Wissenschaftler auf der Welt, die daran rumbasteln und derjenige, der es dann rauskriegt, der bekommt dann bis zu $10.000 oder noch mehr. Das Problem ist nur, da haben wir halt auch wieder die Lage, einerseits schön, viele arbeiten zusammen, andererseits muss dieser Konzern dann nur einen bezahlen für eine Arbeit, die im Grunde 100 zu machen versucht haben. Und das gab es vor dem Computer auch schon, da hieß es bloß Lotto und man musste nicht noch arbeiten.
Also die Konzerne profitieren, meinen Sie. Ich hatte ja eingangs in der Anmoderation gesagt, dass auch durch das Internet die Hoffnung kam, dass die Verhältnisse demokratischer werden, mehr Menschen daran teilhaben können und so weiter. Hatten Sie diese Hoffnung auch?
Nö. Ich bin ja Marxist, ich habe es ja da einfacher. Also wir konnten ja seit der Aufklärung sehen, dass diese Vorstellung, man schafft irgendwie eine juristische Gleichheit, man schafft eine Gleichheit, die zum Beispiel sagt, jeder darf jetzt seine Meinung äußern und wird vom König nicht mehr geköpft, dass damit natürlich nicht berührt wird, wenn dieses Meinung äußern so aussieht, dass jemand in der Eckkneipe einem anderen was erzählt, dann ist es natürlich was anderes, als wenn der Fürst ab von sowieso eine Zeitung gründet und entsprechende Vertriebswege und so weiter hat. Das heißt, dass solange an diesem ökonomischen Fundament, wie produziert, wie verteilt und wie regiert wird, nicht gedreht wird, kann noch so viel Internet und noch so viel Pressefreiheit und noch so viel wunderbare Ideen, Weltdinge können sich begeben, ohne dass sich groß was ändert, jedenfalls nicht zum Guten.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie plädieren für Gerechtigkeit und Sie sind auch für einen Sozialismus, so habe ich es gelesen. Die Frage ist, wie würde denn zum Beispiel das Internet im Sozialismus aussehen?
Naja, gar nicht anders wie jetzt auch. Es würde halt optimiert von irgendwelchen Technikleuten. Was ganz anders aussehen würde, ist halt die Frage, wer da sitzt an welchem Internet und wer mit wem welche Produktion macht. Also natürlich ist ja Quatsch. Ich meine, man kann die Ernte nicht mit dem Laptop einfahren. Also viele Dinge bleiben gleich. Der Unterschied ist aber der, wenn Fremde für Fremdes und für fremden Profit etwas arbeiten, dann sieht halt die ganze Art, wie die Leute arbeiten und wie die Leute leben, anders aus, als wenn das nicht mehr so ist.
Sozialismus würde ich jetzt mal so definieren, dass man dort die Macht über die Produktivkräfte allen gibt, also der breiten Masse. Und das haben wir ja in der Geschichte auch schon ein paar Mal erlebt und versucht. Nun gut, es ist nichts dagegen zu sagen, auch wieder zu versuchen, Gerechtigkeit herzustellen. Aber wie soll man das tun?
Heißt, wie soll man das tun? Also erstens mal das Argument, es ist schon versucht worden, ist so ein bisschen wie die Brüder Lilienthal fliegen so und so weit und knallen runter, also kann der Mensch offenbar nicht fliegen. Man muss ja historisch und programmatisch auseinanderhalten. Wenn man historisch sagt, es ist 1917 versucht worden in dem ausgebluteten, armen, halbfeudalen, mittelalterlichen, kaputten Russland als Weltkriegsfolge, dann ist es natürlich was völlig anderes, wenn Demokratie unter Bedingungen versucht wird, wo schon ein allgemeiner Reichtum herrscht, der nur immer wieder auf sinnlose Weise vernichtet wird. Also Überproduktion wird ja einfach abrasiert, Fehlinvestition wird einfach abrasiert, anstatt dass man irgendwie diskutiert und darüber abstimmt. Man kann natürlich sagen, geht doch schief, kann aus logischen Gründen nie funktionieren, aber dann darf man auch keine Demokratie einführen, bei der zum Beispiel gewählt werden darf, welche Regierung am Ende dasteht, die dann einen Krieg führt oder nicht. Mhm. Also das ist einfach eine Angst davor, dass wenn man die Leute alleine machen lässt, dann geht ja irgendwie die Welt unter. Ich glaube daran nicht.
Also Sie können sich vorstellen, unter heutigen Verhältnissen, nehmen wir mal die Bundesrepublik zum Beispiel, wo ein relativ hoher Reichtum herrscht, wäre das eher umzusetzen?
Naja, also wenn die reichsten Länder, sage ich mal so, ihre Verhältnisse ordnen, dann werden andere sogenannte Länder nicht drumherum kommen, ihre Verhältnisse auch zu ordnen.
Würden Sie so weit gehen, sich auch politisch zu positionieren? Denn es gibt ja auch politische Versuche in Deutschland, die Dinge neu zu ordnen.
Was heißt politisch positionieren? Lafontaine wählen, oder?
Zum Beispiel?
Wenn es gar nicht anders geht. Mir wäre ein bisschen was Aufgeweckteres lieber, aber dann soll das halt angeboten werden.
Sind Sie politisch engagiert? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Ich bin politisch so weit engagiert, wie es mein Beruf zulässt. Ich bin Publizist und dann sage ich halt, was mir auffällt und dann hoffe ich, dass es diskutiert wird. Und ansonsten habe ich meine Freunde so gut wie jeder, gehe zur Wahl so gut wie jeder und versuche in den Zusammenhängen, in denen man irgendwie lebt, entsprechend sozusagen den Dingen Geltung zu verschaffen, die mir aufgefallen sind. Also mit anderen Worten, ich bin unter anderem mit Leuten zusammen, die in der Tat für Lafontaine arbeiten.
Vielen Dank, Dieter Dahat, für dieses Gespräch. Für dieses Gespräch. Seine Polemik, sage ich jetzt mal so, ist nachzulesen im gerade erschienenen Buch Maschinenwinter, Wissen, Technik, Sozialismus, eine Streitschrift. Das Ganze erschienen im Surkamp Verlag, Edition Unselt, kostet 10 Euro. Und bei uns geht's musikalisch weiter.
Breitband, Netzmusik.
Na, da kommt ja der Maschinenwinter gerade zur richtigen Jahreszeit oder zu den richtigen Temperaturen. Es gibt ja Experten, die meinen, in der Schweiz gibt's mehr Bands als Kühe. Da kann sogar was dran sein, wenn man sich die Website mx3.ch anguckt. 8.300 Bands des Landes sind da auf dieser Seite des Schweizer Rundfunks bisher registriert, unter anderem The Game Boys aus Bern.
To ring me, it's when you drive by, take a serious look, step out the car, and swing the stick like a cook. Times are changing, you will see. I know who's about to ring me, swing the show up, and ask for names, take a pen, and cuff me.
And you treat us with a blindness,
so you don't really appreciate this. So fast. Just make sure you're not being late. You gotta
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit If I Ever von The Game Boys. Der Link dazu unter breitband-online.de. Und da in der Playlist zur Sendung heute gibt's ausschließlich Titel von einer Schweizer Musikplattform, MX3 heißt die, und wurde vor anderthalb Jahren eingerichtet vom Schweizer Popsender DRS3. Und diese Art MySpace für die Schweiz setzt echte Maßstäbe. Zwar nicht als soziales Netzwerk, aber als ein total professionelles Portal, auf dem können sich alle möglichen Musiker des Landes online präsentieren. In 5 Sprachen sogar, also auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Englisch. Mit Infos, Adressen, Konzertterminen, Links und natürlich mit ihrer Musik. Die kann man zwar nur in Ausnahmen gratis runterladen, aber in großen Mengen auf dem Player zur Seite hören und sich daraus ein eigenes Radioprogramm zusammenstellen. Für glückliche Stunden empfiehlt sich zum Beispiel, von den Bergen in Luzern gelandet, Heidi Happy.
I'm glad you made a choice, though I think it came too fast, whatever. We're back together. Time passes with the wind. Soon we'll be both red-skinned. The weather is not an issue anymore. Forget it. I just hope your choice was wise. Shouldn't be a compromise. Together, to be together. Seem to be alright. I think it's good we had this fight. What we talked about really had to be said out loud. Now we're in love again. It's not enough to be best friends. I'm relieved to know it was all not just a show. I just hope your choice was wise. Shouldn't be a compromise. Oh, 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 oh. I'm so glad to know that I can count on you. You can count on me. It's not always easy, but it
Back Together von Heidi Happy, einer von tausenden Titeln bei der Schweizer Musikplattform mx3.ch. 15 von diesen Titeln sind auch auf einer CD gelandet, die können Sie jetzt hier gewinnen. Mailen Sie uns einfach an breitband@dradio.de. Schreiben Sie uns, in wie vielen Sprachen diese Schweizer Website aufgebaut ist, und vergessen Sie Ihre Adresse nicht, damit wir Ihnen die CD dann auch zuschicken können. Vera, hättest du es gewusst, wie viele Sprachen?
Nein, ich hätte es natürlich nicht gewusst, aber ich habe zugehört, aber ich verrate es nicht. Nein.
Wunderbar, aber die Mailadresse vielleicht nochmal.
Ja, breitband@dradio.de.
Breitband Besprechung.
Sie hören Breitband, Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Computerspiele waren in dieser Woche gleich mehrfach in der Diskussion. Zunächst mal hat der Bundestag den Jugendschutz für Computerspiele verschärft. Games mit besonders realistischen und reißerischen Gewaltdarstellungen sollen mit weitreichenden Abgabe-, Vertriebs- und Werbeverboten belegt werden, um die Kids vor möglichen Beeinträchtigungen zu schützen. Und parallel dazu diskutierten in Berlin und Potsdam etwa 700 Teilnehmer auf den Deutschen Games-Tagen die Zukunft der Computerspiele. Teil der Games-Tage war die Entwicklerkonferenz Quo Vadis. Bei mir im Studio ist jetzt der Organisator von Quo Vadis, Stefan Reichert. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer des Bundesverbandes der Entwickler von Computerspielen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich lese in Ihrem Programm, dass das meistverkaufte Online-Spiel nicht etwa World of Warcraft oder Ego-Shooter ist, sondern Poker. Und Minesweeper und Solitär sind auch sehr erfolgreich. Da fragt man sich, ist die ganze Debatte über Gewalt in Computerspielen ein bisschen übertrieben? Betrifft das nur eine kleine Minderheit an Spielen?
Ich will nicht sagen, dass sie übertrieben ist, weil ich sie für sehr wichtig halte. Ich denke, das hat uns insgesamt in der Gesellschaft sehr nach vorne gebracht, weil sich viel mehr Menschen mit der Welt der Computerspiele beschäftigt haben. Und wir sind ein recht junges Medium und als junges Medium muss man natürlich auch über die Gewalt in diesem Medium diskutieren. Andererseits ist natürlich das Computerspiel als solches eigentlich ein Medium, was in ganz, ganz anderen Bereichen zu Hause ist als in diesem Action-Bereich. Also die meistgespielten Spiele sind eben Sachen, die man auf jedem Rechner findet, Minesweeper, Solitär, Poker ist jetzt ein wahnsinniger Trend, aber halt auch unheimlich viele alteingesessene Computer- und Videospiele, Strategiespiele, Rollenspiele, die Sims von Electronic Arts sind zum Beispiel weltweit eins der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Alle Sachen von Nintendo, ja, wahnsinnig beliebte Sachen.
Dennoch überstrahlt ja das Thema Gewalt alles schon, wenn es um Computerspiele geht. Stichwort jetzt auch die jüngste Diskussion um die Spielserie Grand Theft Auto, wo jetzt der vierte Teil auch in Deutschland erschienen ist. Das ist so eine Videospielversion eines Gangsterromans, sagen die Autoren dazu. Was sind denn die Themen der Zukunft beim Computerspiel? Was hat denn die Konferenz diesbezüglich gebracht?
Also ganz klare Zukunftsthemen sind uns ermöglicht worden durch die neuen Konsolen, die auf den Markt gekommen sind. Da gibt es zum Beispiel jetzt in aller Munde von Nintendo die beiden, ne? Nintendo DS, eine Konsole, mit der ich durch die Gegend laufen kann und spielen kann, die aber halt auch zum Beispiel ein Mikrofon bietet und auf meine Spracheingabe reagiert. Oder halt die Nintendo Wii, die zum Beispiel Bewegungs- und Sportspiele ermöglicht. Und das sind zwei extrem erfolgreiche Produkte und somit wird jetzt gerade eine sogenannte Plattformverbreitung gemacht weltweit. Es gibt 60 Millionen Leute, die eine Nintendo DS gekauft haben. Und das sind also auch gleichzeitig dann die Spieleprinzipien der Zukunft. Also es wird sehr viel mehr Bewegungsspiele geben in Zukunft, sehr viel mehr Sportspiele. Also im wahrsten Sinne. Ja, ich bowle, ich spiele Tennis.
Das heißt, dass der Spieler selber auch mehr involviert ist oder nur die Hände nach wie vor?
Nee, der ganze Körper. Also ich habe selber hier auf der Wii-Konsole trainiert jetzt in den letzten Tagen. Das ist unglaublich faszinierend. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt. Man bewegt die Arme, man bewegt die Hände und der Computer erkennt es und bewertet es auch noch. Ich war übrigens nicht sehr gut.
Okay. Sie sagen, das ist der neue Trend. Wie ist es aber mit diesen Gewaltspielen? Ist das denn dann eher rückläufig?
Gewaltspiele, das ist halt ein sehr schwieriger Begriff. Also wenn man sich den Kinobereich anguckt, es wird immer Actionfilme geben. Aber trotzdem sind die erfolgreichsten Filme sind Komödien. Ja, und genauso wird es im Spielebereich sein. Also es wird immer natürlich Spiele geben, in denen auch Gewalt benutzt wird, ne, weil es einfach ein Kriegsspiel zum Beispiel oder sowas, ja, das sind, da spielt man fast immer die Guten, ja, 99,5% aller Spiele spiele ich die Guten, die halt irgendwelche Geiseln befreien müssen oder sonst irgendwas und wenn ich da anfange mit Wattebäuschen zu werfen, dann werden die Erwachsenen dieser Welt sagen, oh, hatte ich mir anders vorgestellt, genauso wie geschnittene Kriegsfilme von hervorragenden Filmen, Spielberg, ja, Saving Private Ryan oder so, wenn man sich die die Wirkung dieser Filme haben möchte, erreichen möchte, braucht es natürlich auch einen gewissen Gewaltpegel. Aber was wir halt verstärkt festgestellt haben jetzt in der Vergangenheit, ist, dass Gewalt in Computerspielen für den Konsumenten nicht wichtig ist. Ja, also der Gewaltlevel kann niedrig sein. Ja, und sie haben trotzdem extrem viel Spaß an dem Spiel. Es muss nicht darum gehen, dass da irgendwelche Blutlachen an die Wände spritzen. Und das hat sich durch diese gesamte Diskussion extrem stark auch in den Köpfen der Entwickler durchgesetzt. Und in Deutschland werden solche Spiele bis auf zwei Titel überhaupt nicht produziert. Wir haben hier über 200 Entwicklerstudios, die Spiele machen. Und zwei Spiele sind Actionspiele, da kann man noch nicht mal von Gewalttiteln reden. Und sowas wie Manhunt oder GTA kommt halt aus Amerika. Die Amerikaner haben halt ein recht entspanntes Verhältnis zur Gewalt. Ne?
Aber kann man also tatsächlich sagen, dass diese Diskussion wirklich was gebracht hat, wirklich eine Wirkung hatte?
Definitiv. Also zum einen ist es wichtig, dass man über den Jugendschutz spricht, bei jedem Medium. Ja, und die Diskussion hat ja eben nicht nur jetzt auch was im Computerspielebereich verändert, sondern hat ja auch dazu geführt, dass Eltern mal wieder verstärkt hingucken. Was liest denn mein Sohn? Welche Filme guckt er? Wo chattet er? Ja, und was spielt er?
Kommen wir mal zur Umsetzung der Spiele. Wie weit sind eigentlich heute die Computerkapazitäten ausgereizt? Also macht es Sinn, zum Beispiel Spiele immer höher aufzulösen? Ist es nicht vielleicht eher rückläufig, dass man sie nicht mehr so hoch auflöst, dass man eben schneller spielen kann?
Also was ein ganz klarer Trend ist, ist, dass es immer stärker Spiele gibt, die diese High-End-Kapazitäten gar nicht mehr ausreizen, weil sie sagen, hey, zurück zu den Spielprinzipien. Aber das passiert vor allen Dingen auf den neuen Konsolen. Also ein SingStar oder sowas, ja, auf einer PlayStation oder Quizspiele oder auch diese Bewegungsspiele. Da brauche ich nicht die umwerfende Grafik, aber im PC-Bereich ist es für viele, viele richtige Spieler total toll zu sehen, hey, ich laufe über eine Wasseroberfläche und da kommen echte Wellen. Also das ist einfach ein wahnsinnig cooler Effekt und auf den werden wir auch in Zukunft nicht verzichten. Also, aber das ist, auf den normalen PCs waren solche Spiele in der Form nie ein Thema. Es gab immer dann die echten Spiele-PCs mit der coolen Grafikkarte und dem stärkeren Prozessor und das wird es immer weitergeben.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Computerspiel jetzt auch ins Kino kommt. Also das Computerspiel, dass das Computerspiel den Film beerben könnte. Stichwort Speed Racer, gerade angelaufen in Deutschland. Das macht so ein bisschen, hat so ein bisschen die Ästhetik des Computerspiels. Ist das ein Trend?
Das ist eigentlich kein neuer Trend, nur es fällt jetzt stärker auf, weil gerade bei Speed Racer hat man auch das Gefühl, man, das ist so eigentlich das Tron von vor 15 Jahren oder wie alt der Film ist. Man sieht die Effekte nur in den anderen Filmen nicht mehr so. Also wir benutzen ja schon längst dieselbe Technologie wie die Animateure in Filmen oder dieselbe, also gerade bei den neuen Zeichentrickfilmen, es gibt ja eigentlich gar keine Zeichentrickfilme mehr. Das ist ja letztlich alles Animationstechnologie und die benutzen wir in Spielen genauso wie in Kinofilmen. Und das bestätigt mich eigentlich nur in der Annahme, dass die beiden Industrien über kurz oder lang zusammenwachsen werden. Es werden dieselben Etats genommen. Es wird einem Warner Brothers egal sein, ob er demnächst irgendwie 120 Millionen für einen Film ausgibt oder für ein Spiel. Das ist jetzt nichts, was in den nächsten 2 Jahren passiert, aber spätestens in 5 Jahren, also 2013 oder so, werden die großen Konzerne beides in ein und demselben Budget verankern.
Die Zukunft der Computerspiele liegt auch im Kino. Das meint zumindest Stefan Reichardt, Organisator der Entwicklerkonferenz Quo Vadis und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Entwickler von Computerspielen. Vielen Dank.
Breitband, Medien und Meinungen.
Software-Riese sucht seinen Weg. Nach der gescheiterten Übernahme des Internetanbieters Yahoo rätseln Experten, wie Microsoft gegen den Erzrivalen Google punkten will. Nach einem Bericht des Wall Street Journals ist auch eine feindliche Übernahme von Yahoo und seinem milliardenschweren Werbenetzwerk vom Tisch. Wird der Software-Gigant auf seine Kraft- und Geldreserven vertrauen und alleine nach attraktiven Produkten für das Internet weitersuchen? Bisher hat das nicht funktioniert. MSN und Windows Live sind der Konkurrenz hoffnungslos unterlegen. Möglicherweise wird der träge Riese aber wieder mal auf einen Zug aufspringen, der längst volle Fahrt aufgenommen hat. Einem Zeitungsbericht zufolge wollen die Erben von Bill Gates das soziale Netzwerk Facebook übernehmen. Auch hier hält sich die Begeisterung in Grenzen. Wehrhafte Wikipedia. Nach langer Diskussion hat die deutsche Ausgabe der Freien Internet-Enzyklopädie ihr Autorenkonzept grundlegend verändert. Ziel war es, den zunehmenden Vandalismus zu bekämpfen. Zwar können Artikel auch weiterhin anonym von jedermann bearbeitet werden. Die Änderungen werden jedoch erst angezeigt, wenn ein sogenannter Sichter sie freigibt. Den Status eines Sichters sollen Wikipedia-Autoren automatisch nach einer bestimmten Zeit der Mitarbeit bekommen. Wann genau, ist bisher unklar. In einer ersten Stufe sollen 10.000 Wikipedianer mit Sichtungsrechten ausgestattet werden. Blogger kritisieren, die Wikipedia verrate damit ihre Ideale. Wenn tausende Artikel ungesichtet auf Veröffentlichung warten, so die Kritiker, verliere das Online-Lexikon einen seiner größten Vorteile, die konkurrenzlose Aktualität. Nominierungen für Grimme Online Award. Das Adolf-Grimme-Institut hat am Donnerstag die Nominierungen für die diesjährigen Grimme Online Awards veröffentlicht. Mit der seit 7 Jahren vergebenen Auszeichnung wird besondere publizistische Qualität im Internet gewürdigt. Eine aus Journalisten, Wissenschaftlern und Mediengestaltern bestehende Jury wählte aus rund 1.900 eingereichten Vorschlägen 17 Internetangebote aus. 8 von ihnen werden am 11. Juni mit einem Online-Award prämiert. Eines steht jetzt schon fest, wirklich innovative Preisträger wird es nicht geben. Nominiert sind unter anderem das angesehene Blog netzpolitik.org, eine Multimedia-Reportage der Zeitschrift Geo, ein Internetprojekt gegen Rechtsextremismus von Zeit Online und Eines Tages von Spiegel Online, wo Jugendliche Zeitzeugen interviewen. Blogger Thomas Knüver meint, die Nominierungen bewegen sich zwischen Erwartetem und kann man nicht böse drüber sein.
Breitband, Netzmusik.
Und hier geht's weiter um das Musikportal MX3. Bisher haben wir Popmusik gehört. Martin, was gibt's da noch?
Ja, es gibt da wirklich so alle möglichen Stile. Am meisten Rockmusik und auch Hip-Hop eine ganze Menge. Und was man auf Musikportalen sonst nicht so viel kriegt, das gibt's auch auf mx3.ch. Und darum geht's jetzt, nämlich um Jazz, ausgesprochen professionellen. Zum Beispiel von der Miriam D. Band aus Zürich.
I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. Now I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you
Netzmusik mit I Wish You Love von der Miriam D. Band. Das ist eine Truppe um die ehemalige Sängerin des Pepe Lienhardt Orchesters. Also auch wirklich erstklassige Musiker sind vertreten unter den immerhin 368 Jazzformationen auf mx3.ch. Wenn man jetzt Musik sucht auf dieser Seite, dann gibt's dafür verschiedene Funktionen. Alphabetisch oder am meisten gehört. Oder man sucht eben nach Stilen. Funk oder Punk oder Techno oder aus welchem Kanton der Schweiz die Band denn kommt. Denn sind hier wirklich ausschließlich Schweizer Bands angemeldet. Aber eben nicht nur Musiker selbst, sondern auch 320 Veranstalter, also Clubs und Festivals zum Beispiel, die können sich hier neue Talente für Live-Auftritte suchen. Genauso wie Plattenfirmen. 150 Labels sind registriert bei mx3.ch. Und etwa 5000 normale User, also beeindruckende Zahlen für ein 8-Millionen-Land wie die Schweiz. Aus dem französischen Teil, aus Lausanne, kommt die folgende Band. Principe Actif vermischen Jazz mit Hip-Hop.
Je dois écrire un texte pour demain, car la répète, j'ai pas d'idée. En plus ma femme me prend la tête, faut qu'on quitte cet appart trop petit. Au plus vite, ça fait 1000 fois qu'elle me le dit, et c'est seulement midi. Elle me fait la gueule, hier soir je suis rentré trop tard, comme un soulard. Et quand je suis pas là, elle ne dort pas, donc elle est fatiguée, donc elle me saoule. J'ai la gueule de bois, et j'ai beau chercher, toujours pas d'idée. J'aurais peut-être faire un texte sur mes ex, faire rien du sexe féminin, toutes ces relations qui nous vexent. Je pourrais parler de nos instincts animaux, sans animosité, vu qu'on se comporte toujours comme des chimpanzés. Je cherche, cherche, mais ne trouve toujours pas. Je bois mon 3e café, froisse ma 10e feuille de papier. Fais chier, allez, me fais chier un peu, dis-je à mon cerveau, mais il pige pas. Le traître commence à m'énerver. En plus, il pleut depuis 3 jours, je peux pas m'entraîner, je fais que traîner dedans. Je mate la télé et je perds mon temps. Bref, je suis pas content, j'ai pas d'idée.
Nancy Bactif mit Page Blanche. Wie das alles geschrieben wird, das können Sie wie immer nachlesen auf unserer Playlist unter breitband-online.de. Und mailen brauchen Sie uns erstmal nicht mehr. Alle CDs sind verlost. Am schnellsten war ein Hörer aus Luxemburg.
Breitband Porträt.
In den Meldungen haben wir es gehört, der geplante Kauf des Internetkonzerns Yahoo sowie die vorgesehene feindliche Übernahme von Yahoo durch Microsoft scheinen vom Tisch zu sein. Dafür flirtet der Software-Riese jetzt mit dem Internetnetzwerk Facebook und die Branche fragt sich so ein bisschen, ob Microsoft trotz des wirtschaftlichen Erfolgs im Kerngeschäft so große Angst hat, etwas zu verpassen. Einen, dem das ganz besonders so zu gehen scheint, ist Steve Ballmer, der Konzernmanager von Microsoft. Bekannt ist er für seine äußerst extrovertierten Auftritte bei Firmenveranstaltungen. Man nennt ihn auch Monkey Boy. Lauf Überland mit einem Porträt von Steve Ballmer.
Ladies and Gentlemen, Steve Ballmer!
Steve Ballmer Goes Crazy heißt dieses Video. Es zählt zu den Hits in den weltweiten Videoportalen und sein Interpret ist in diesem Jahr laut Forbes der 43. reichste Mann der Welt. Stephen Anthony Ballmer, ein 51-jähriger Glatzkopf, der fast genauso aussieht und sich auch so gibt wie Uli Hoeneß, der Wurstfabrikant und Entscheidungsgewaltige beim Fußballkonzern Bayern München. Dieser hier ist allerdings Geschäftsführer der Firma Microsoft, seit Bill Gates sich zunehmend der Wohltätigkeit widmet. Von Computern hat der Mann genau genommen nicht so richtig Ahnung, was man bisweilen merkt, wenn er die Konkurrenz beschimpft. Sein Gebiet ist die Betriebswirtschaft und ist das Marketing. Ich habe vier Wörter für euch, brüllt er. Ich liebe diese Firma.
I have four words for you. I love this company. Yes!
Wenn Microsoft schon jede Chance verspielt hat, als Softwaremarke jemals Kult zu werden, so springt Steve Ballmer in die Bresche. Seine Auftritte transportieren eindrucksvoll die Marketingaussage, wenn der Mac was für feine Überfliegerpinkel ist, dann arbeitet Microsoft für den Poll. Mit Testosteron im Motherboard. Zum Beispiel, wenn Ballmer dem Publikum einer Versammlung erklärt, worauf es bei Microsoft ankommt. Nämlich auf die Entwickler, Entwickler und nochmal Entwickler und Entwickler, Entwickler, Entwickler. Hierzulande steht ein solches Anpreisegebaren ja eher dem billigen Jakob auf dem Krammarkt zu oder Alkai, dem Fischverkäufer.
How much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value.
Steve Ballmer ist ein echter Selfmade-Milliardär. Und trotz seines Reichtums sei er immer bescheiden, heißt es. Manche sagen auch geizig. Sein Haus habe bloß eine halbe Million Dollar gekostet und im Auto drehe er die Musik voll auf. Ah ja. Trotzdem fragt sich die ganze Fachwelt, warum dieser Mann immer so schreit. Vulgärpsychologisch aufgedröselt könnte es durchaus sein, dass sich dieser Mann nur gegen seine Kindheit wehrt. Schließlich war der dicke und picklige junge Steve ein Musterschüler, der jeden Tag die Schuluniform anzog, obwohl das nur einmal in der Woche vorgeschrieben war. Und seine Mutter fuhr ihn zu Mathe-Wettbewerben kreuz und quer durch ganz Michigan. Sein Vater trichterte ihm, als er 8 war, ein, dass als Uni für ihn nur Harvard in Frage käme. Und alle waren sich sicher, dass dieser Streber mal ein berühmter Astrophysiker oder Mathematiker werde. Dann allerdings landete er in Harvard im selben Wohnheim wie ein gewisser Bill Gates, der bei Frauen noch weniger Chancen hatte als Steve Ballmer, weshalb der ihn manchmal zu Partys mitnahm, heißt es.
Welcome to the Microsoft MS-DOS 5 Upgrade Training. This is the first time MS-DOS has been available as an upgrade. It's new!
Nun ja, gemeinsame Komplexe schmieden Männerfreundschaften und während Gates sein Studium abbrach und 1975 in New Mexico die kleine Klitsche Microsoft gründete, da machte Ballmer seinen Abschluss, magna cum laude, und verkaufte erstmal Waschmittel. genauer gesagt eigentlich Backmischungen bei Procter & Gamble und landete dann aber bald vermittels eines Ferienjobs bei seinem alten Mitneurotiker Bill Gates. Als einziger Kaufmann neben 23 Technikfreaks, die alle munter drauf losrechneten und bastelten. Vielleicht lernte Balmer da seine alttestamentarisch dröhnenden Offenbarungsauftritte, denn er wurde in kürzester Zeit die Nummer 2.
Not anymore, baby! It's advertisers, advertisers, advertisers!
It's late at night, you're feeling right, working at your PC. Yo, your face turns green, cause the word on the screen is you're out of memory.
Oh no!
Give me 5.
Give me 5.
Give me 5.
Give me 5.
Steve Ballmer nehme den Wettbewerb sehr persönlich, heißt es. Seinen 3 Kindern hat er verboten, die Suchmaschine des Rivalen Google zu benutzen. Und als einer seiner führenden Mitarbeiter bei Microsoft aussteigen wollte, um für Google zu arbeiten, soll Ballmer einen Stuhl durch den Raum geworfen haben. Seine öffentlichen Auftritte absolviert er übrigens nicht immer ohne persönliche Opfer. So musste er schon mal an den Stimmbändern operiert werden, nachdem er bei einem Meeting Windows, 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 Windows geschrien hatte.
Developers, 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 developers,
Ja, und man stelle sich das jetzt mal auf einer Mitarbeiterversammlung von VW oder Telekom vor. Das wär's doch. Das war ein Porträt des Microsoft-Konzernmanagers Steve Ballmer von Love über Land.
Breitband, Netzmusik.
Ja, und hier geht's nochmal um mx3.ch, eine vergleichbare Bandplattform wie diese. Beim Schweizer Rundfunk gibt's in Österreich den FM4 Soundpark, auch beim MDR Sputnik, nicht aber bisher in Berlin, auch wenn die deutsche Hauptstadt sonst so cool ist, wie die MX3-Musikerin Valeska meint.
I wanna be as cool as Berlin, I wanna be like guitars and electricity. Fucked up and indie, secondhand and MTV. I wanna be, I wanna be. I wanna be, I wanna be. I wanna be as cool as Berlin. I wanna be future with a history. Out of tune, but in my melody. Je m'en fous, but very trendy. I wanna be, I wanna be. 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 As cool as Berlin, I wanna be urban poetry, young and wild and free. Yeah, 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 be. I wanna be, I wanna 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 be.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit As Cool as Berlin von Valeska aus Zürich. Links und die gesamte Playlist zur Musik der Schweizer Bandplattform MX3 finden Sie wie immer auf unserer Website breitband-online.de. Warum aber nun haben die Kollegen vom Schweizer Rundfunk dieses beachtliche Portal für Musiker ihres Landes überhaupt aufgebaut? Man wollte die Musik als gemeinsame Sprache eines Landes nutzen, das sonst von vielen unterschiedlichen regionalen und kulturellen Einflüssen geprägt ist. Es geht aber vor allem darum, Schweizer Musik auch in die dortigen Radioprogramme zu bringen. 5 Pop-, Jugend- und regionale Wellen tun das regelmäßig. Wenn man so viel gute heimische Musik direkt online zur Verfügung hat, braucht man sich um eine Quote nicht mehr kümmern. Die Genfer Trip-Hop-Band Alone mit One Dance for Destiny.
I feel your hand inside mine. I know I pace it in the rhythm. You never fall down. You make me feel so fine. You have so much class that you never stumble. When you dance with me, I forget, I'll fade. I don't care if the past has broken our bones or that hair in a gray color. My lover, I adore our lights. We lose the faculty to see what is around. I hear our destiny in our last old fever. Oh no, I don't care if we're old fashioned, if we wither. My love blooms in remembrance. Oh. Oh, 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 oh. One dance for destiny, one dance for eternity, just one dance to say goodbye, just to say we love each other. But I'm scared the beautiful wallpapers are slowly falling down. In a field around some old whispers and awful tiny crackles. Don't leave me anytime, soon it will be the time. Close to our all skin, our blood share the same circle. We don't need to pray, cause for 70 years we place our fates in each other's hands. You're my
One Dance for Destiny von Alone, eine Band, die hat ihre Musik beim Schweizer Portal mx3.ch hochgeladen. Auf unserer Breitbandseite, Vera, da kann man ja bisher keine Musik hochladen, sondern
Blockspiele. Und jede Woche wählen wir das Blockspiel der Woche aus. Und heute ist es eins von Ottos Mops. Das Blockspiel wurde schon mehrfach kommentiert auf breitband-online.de und der Titel lautet logisch.
Breitband Blockspiel.
Wenn mich etwas Kraft kostet, viel Kraft kostet, sehr viel Kraft kostet, so dass ich am Ende fix und alle bin. Na, dann muss ich ja wohl ganz schön lecker sein.
Das Blockspiel der Woche von Ottos Mops alias Detlef Teich. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Teich, hallo.
Hallo.
Wir fragen uns natürlich alle hier, wer ist ich?
Das ist eine gute Frage. Das kann doch nicht mal ich beantworten. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich will ja nicht von mir behaupten, dass ich wirklich lecker bin. Das kann ich jetzt eigentlich auch nicht entscheiden.
Okay, wir hatten so gedacht, leckerer Burger, Schwein oder irgendwas. Aber Sie wissen es auch nicht. Okay. Was machen Sie sonst, wenn Sie keine Blockspiele machen?
Also wenn ich keine Blockspiele mache, dann gehe ich der schlichten Tätigkeit eines Deutsch- und Musiklehrers nach.
Mhm. In Gymnasium, Grundschule?
In der Gesamtschule. Also das ist sozusagen alles, die ganze Breitseite des Lebens vorhanden, vom Hauptschüler bis zum Gymnasiasten.
Und spielen Sie das auch Ihren Schülern vor?
Nee.
Nicht?
Also nicht, weil sie es nicht hören dürfen, aber ich glaube, da würde sich doch der ein oder andere sehr verwundert in seinem Stuhl regeln und sagen, hui, was ist das? Also, nö, eher nicht. Also das ist so Privathobby, das ist kein Geheimnis, aber die Schüler, die es suchen, die würden es vielleicht auch finden, weil es ja im Internet auch verfügbar ist.
Ein Doppelleben sozusagen. Detlef Teich, vielen Dank, dass Sie das bei uns hochgeladen haben. Wir freuen uns auf weitere Blockspiele von Ihnen und wünschen noch einen schönen Samstag.
Okay, danke schön.
Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Alle Themen der Sendung finden Sie auch auf breitband-online.de, natürlich auch die Netzmusik. Mein Name ist Vera Linz, ich verabschiede mich, wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest und natürlich gibt's zum Schluss der Sendung noch einen Musiktitel, Martin.
Ja, zum Abschluss noch ein Titel von mx3.ch. Die Band Koflo kommt aus dem Tessin und macht Post-Rock hier in einem Instrumentaltitel, wie ihn auch Bands wie Radiohead oder die Nine Inch Nails machen könnten. Um deren neues Album, das gibt es ja seit ein paar Tagen nur im Netz. Darum geht's in der Netzmusik morgen Vormittag gegen 11.40 Uhr im Radiofeuilleton. Anschließend gleich die Deutschlandrundfahrt mit Mandy Schielke vom Steinhuder Meer. Jetzt aber Koflo mit Charlotte und auch ich wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Pfingstwochenende.